Affiliate Talks, dein Podcast zum Thema Affiliate Marketing. Dich erwarten spannende Insights, Interviews, Trends und News. Alles nach dem Motto Affiliates for Future. Viel Spaß!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Affiliate Talks. Und zwar heute mit dem Thema Influencer-Marketing, also im Endeffekt heute ein Influencer-Talks. Natürlich wollen wir schauen, ich komme ja aus der Affiliate-Seite, aus dem Affiliate-Account-Management, wollen diese Seite auch mit beleuchten, wo gibt es Schnittmengen etc. Aber eingeladen habe ich mir einen Spezialisten aus eigenem Hause, also auch von der MyExpose 360, der bei uns, ich sag mal ja, das Influencer-Marketing macht, rockt, organisiert, wie auch immer. Und das ist der Simon. Und ja, wie immer übergebe ich an genau der Stelle an den Gast. Und Simon, stell dich mal so ein bisschen vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja, dann kannst du gerne enden mit deinem exakten Jobtitel bei der Expose 360.
Okay, sehr gerne. Ja, hallo zusammen. Ich bin der Simon. Ich bin jetzt bald 28. Ich habe in einer Woche Geburtstag. Persönlich reise ich sehr gern. Ich war jetzt dieses Jahr schon in Japan, in Thailand, Vietnam, Indonesien, Griechenland. Es gefällt mir sehr, verschiedene Kulturen kennenzulernen, einfach verschiedenes Essen auszuprobieren, verschiedene Menschen kennenzulernen. Aber beruflich, wie gesagt, bin ich Influencer Marketing Manager bei der MyExpose und ja, auch schon über ein Jahr hier. Ich hatte vor 2 Monaten mein Jubiläum und genau. Hoffe auf viele weitere Jahre.
Also für die Zuhörer, die sich jetzt fragen, wie viele Urlaubstage denn der Simon denn hat, muss man sagen, dass der Simon unser Work and Travel letztendlich exzessiv nutzt und sich dann auch tatsächlich von den seinen Reisenzielen auch dann immer in den Calls einloggt und dementsprechend auch davon berichtet. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend bei dir.
Genau.
Dann erzähl doch mal letztendlich, was sind denn deine konkreten Aufgaben? Wie sind die verteilt? Wie viel bist du bei Kunden mit drin? Und dann kannst du auch gerne gleich übergehen, wie es denn dazu kam, dass du ins Influencer-Marketing gerutscht bist. Vielleicht fangst du auch damit an, so ein bisschen deinen beruflichen Werdegang. Gerne auch die Stationen, die so ein bisschen off-topic sind. Und ja, sind wir natürlich auch gespannt, wie du hier gelandet bist beim Influencer-Marketing.
Ja, ich fange mal von ganz vorne an. Also ich habe sowohl in meinem Bachelor als auch in meinem Master im Marketing studiert, bin dann danach bei BMW gelandet. Das war auch so mein erster Touchpoint mit Influencer-Marketing. Das Ganze war sehr cool, weil das war in Los Angeles und könnte man schon fast als die Geburtsstätte von Influencer-Marketing bezeichnen. Das war sehr cool, diesen Markt kennenzulernen. Man hat einfach einen riesigen Pool an Creators und genau, da einfach zu lernen. Und danach bin ich dann ins Headquarter gekommen in München, wieder bei BMW. Und da haben wir sehr viele internationale Kampagnen gesteuert, also sehr viel mit Brand Ambassadors gearbeitet. Wir haben auch mit virtuellen Influencern gearbeitet, also Will Mikela, falls das einmal sagt. Und danach war ich dann bei Amazon im Brand Consulting und jetzt, wie erwähnt, bin ich seit über einem Jahr hier bei der MyExpose als Influencer Marketing Manager.
Okay, und was sind so deine Tasks und To-Dos oder wie kann man sich jetzt von dir vielleicht auch so einen Tag vorstellen? Also was sind auch deine Daily Doings? Gib mal so ein bisschen Einblicke ins Influencer Marketing jetzt hier für die Affiliate-Zuhörer.
Also sehr viel Relationship Management auf jeden Fall, also sehr viel Austausch mit verschiedenen Managementagenturen, mit Creatoren direkt, wo wir dann verschiedene Calls haben, Kampagnen planen, Performance durchgehen, verschiedene Checks machen, aber auch natürlich Influencer-Akquise, also Scouting, dass wir nach neuen Creatoren suchen, schauen, wer ist passend und dann haben wir auch mit verschiedenen Kunden immer täglich Performance-Calls, wo wir dann immer auf eine Daily-Basis die Performance durchgehen von den verschiedenen Creatoren, schauen, was können wir optimieren, was können wir verbessern, wie können wir die Strategie anpassen. Genau, also die komplette Pipeline.
Okay, dann springen wir doch mal auch oder steigen wir ein bisschen näher rein. Jetzt vielleicht auch bestimmt spannend für die Zuhörer. Wie ist denn vielleicht auch deine Definition, also wenn du vielleicht in wenigen Sätzen Influencer-Marketing, diesen Kanal definieren möchtest oder wie er sich definiert, wie würdest du das machen in Sätzen, in Worten? Und jetzt hast du auch ja schon gesagt, ihr geht KPIs, ihr geht Performance durch. Welche wären denn diese dann?
Also ganz kurz würde ich einmal sagen, Influencer Marketing ist für mich zumindest das Nutzen von Content Creators und deren Reichweite und damit man sich dann als Brand innerhalb von diesen Creator Communities platziert. Das Ganze natürlich auf einer authentischen Weise, sollte zum Creator passen, sollte zur Community passen und deswegen ist es auch sehr wichtig, würde ich sagen, im Influencer Marketing, dass man einen gewissen Brand Creator Fit hat, einfach damit die Authentizität lebt, damit der Social Trust wächst. Genau, aber wie erwähnt, gibt es da verschiedene Ziele, die man verfolgen kann. Die populärsten wären wahrscheinlich Branding und Performance, also Branding-Ebene wären KPIs, Impression, Reichweite, Engagement und Performance tracken wir dann durch den ROAS oder Order Value, der generiert wurde. Genau.
Okay, da kommen wir gleich noch so ein bisschen auf drauf. Jetzt aus meiner Performance-Ecke rausgesprochen. Du hast aber jetzt am Anfang natürlich schon gesagt, hier geht es um Branding. Man guckt auf Impressions, das heißt, wie viele Leute haben überhaupt ja diesen Content gesehen, der eben in Verbindung gebracht worden ist mit der Marke. Da können wir auch gleich noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, wie das dann in der Praxis abläuft. Für welche gibt es spezielle Branchen, Produkte etc., wo du sagst, also die müssen auf jeden Fall Influencer-Marketing machen. Das passt letztendlich einfach irgendwo zusammen oder spielt es tatsächlich keine Rolle und letztendlich jede Dienstleistung, ich meine, man sieht es natürlich auch, Versicherungen zum Beispiel, Finanzprodukte nutzen Influencer-Marketing, nehmen den Kanal mit rein. Also ist jetzt nicht natürlich nur irgendwelche Fashion, irgendwelche Kleidungsstücke oder Outfits gezeigt werden. Gibt es da deiner Meinung nach irgendwelche Einschränkungen oder besondere Produkte, Branchen, die da passen?
Also ich würde schon sagen, Branchen, wo Influencer Marketing sehr dominant ist, wäre diese Fitness, Supplement, Healthy Lifestyle Branche, natürlich wie von dir auch erwähnt, Fashion Branche, auch Beauty Branche würde ich sagen, also alles was Skincare, Haircare angeht, auf jeden Fall. Und in diesen Branchen ist es teilweise schon ein Muss. Also man sieht es vor allem in diesem Healthy Lifestyle, in dieser Healthy Lifestyle Nische. Wenn man kein Influencer Marketing macht, dann ist man wirklich als Brand nicht im Markt vertreten, weil es wirklich jeder macht. Natürlich ist dann auch sehr kompetitiv. Aber es ist irgendwie ein Must-Have mittlerweile geworden in verschiedenen Branchen. Das ist aber jetzt vor allem primär für Instagram und TikTok. Natürlich gibt es dann auch andere Plattformen. Und da ist dann auch wieder komplett anders, wie welche Produkte beworben werden. Also vor allem Twitch ist dann eher alles, was in die Gaming-Richtung geht, in diese Nerd-Culture-Richtung. Auf YouTube sieht man aktuell sehr vermehrt sehr viele App-Placements, also für verschiedene Anwendungen. Und genau, an sich aber würde ich sagen, ist es immer am einfachsten, wenn man natürlich relativ einfache logistische Anforderungen hat, was die Produkte angeht, damit das Ganze einfach sehr viel einfacher zu skalieren ist. Der Versand ist sehr viel einfacher. Man kann vor allem, wenn man mit Performance-Creatern, mit Micro-Creatern arbeitet man ja normal mit einer sehr großen Basis. Deshalb ist es dann hier doch mal nochmal deutlich einfacher. Aber ja, wie erwähnt, ich war davor bei BMW, da ist dann nochmal ganz anders. Da brauchst du dann eigene Leute, die dann wirklich das Auto von A nach B bringen, zu den Creatoren und genau.
Okay, jetzt war für mich ganz, ganz spannend. Jetzt hast du gerade schon Performance Creator letztendlich gesagt. Wie unterscheidet ihr das? Welche Arten gibt's denn da? Oder wie sind die einzuordnen? Und wie stehen die vielleicht auch im Zusammenhang zu den unterschiedlichen Social Media Plattformen?
Prinzipiell sind Performance Creator eher Creator mit einer geringeren Follower-Basis. Diese Creator haben dann in der Regel eine höhere Zielgruppenbindung, weshalb dann die Performance nochmal deutlich besser ist. Also wir reden hier von Nano-Creator, Micro-Creator. Nano-Creator wäre dann 1 bis 10.000 und der Micro geht dann hoch bis 50.000. Und die haben in der Regel eine höhere Engagement Rate, die haben eine stärkere Community-Bindung und können dadurch dann auch viel besser performen. Und mit solchen Creators wird dann auch sehr oft auf einer Provisionsbasis gearbeitet. Genau.
Okay, weil sie zum einen aber auch, sage ich mal, den Fixpreis nicht mit umsetzen können, weil eben die Follower oder die Reichweite noch kleiner ist, oder weil sie tatsächlich wissen, okay, ich habe weniger, dafür ist der Kontakt auch intensiver und dann klappt es auch tatsächlich hier auf Performance-Basis.
Also wir haben tatsächlich schon Micro-Creator, die sehr, sehr viel Umsatz generieren und tatsächlich sind auch diese Creator die performance-stärksten Creator. Normalerweise ist es dann so, wenn man jetzt mit größeren Creators arbeitet, dann hat man einen gewissen Streueffekt, dann ist man nicht mehr so in dieser Nische gefokust und dann hat man einfach nicht mehr diese Performance, die man einfach mit kleineren Creators hat, weil die einfach viel spezieller auf eine bestimmte Nische zugeschnitten sind und in dieser Nische dann prävalent sind. Es ist nicht so, dass die jetzt nicht den Umsatz generieren würden, aber wir haben einfach die Möglichkeit, weil wir jetzt auch ein gewisses Risiko eingehen, weil es einfach kleinere Creator sind, ne? Die haben jetzt nicht irgendwie eine Track-History von verschiedenen Collaborations, man kann nicht schauen, okay, was haben die jetzt davor gemacht, waren die sehr performance-stark, da haben wir einfach die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, wir geben dir Produkte, wir geben dir einen Tracking-Link und geben dir dann auch eine Umsatzvergütung und Provisionsbeteiligung.
Okay, jetzt sind wir ja gerade tatsächlich auch, was ja auch viel diskutiert und gesprochen wird, wo ist eine Schnittmenge zwischen Affiliate-Marketing und Influencer-Marketing, und die ist natürlich auch dann genau gegeben, jetzt wie Simon hier zum Beispiel gesagt hat, wenn der Influencer dann auch einen entsprechenden Tracking-Link bekommt, über welches Netzwerk dann letztendlich auch immer, und dann halt tatsächlich auch die Performance gemessen wird oder anhand dessen vergütet wird. Was ich vielleicht auch ganz spannend finde, es ist ja klar, Twitch kennt man, ist groß geworden durch das Zuschauen von Gaming. Mittlerweile wird da vieles angeboten. Man kann allen zuschauen, bei was sie sonst machen, also irgendwelchen Kunstgeschichten, Malen etc. Das ordnet man dann auch so ein bisschen den nerdigen Teil zu. TikTok, glaube ich, ist ganz viel Generation Z, würde ich jetzt mal als angeben. Wie ist es denn, kannst du irgendwie sagen, wenn ich jetzt ein Brand habe und habe selber die Zielgruppe, oder ein Retailer mit meinem Shop und habe selber die Zielgruppe, sagen wir mal 45 plus, ist es denn aktuell mit Social Media Plattformen, wo ist denn bei dir so die Grenze, wo du sagst, ab da werden einfach die Plattformen extrem wenig genutzt und man ist vielleicht in anderen Kanälen besser aufgehoben, oder würdest du sagen, mittlerweile gibt es da auch keine Altersgrenzen mehr? Wie ist denn so die Entwicklung der Plattformen?
Also man muss schon sagen natürlich, dass gewisse Altersgruppen sehr viel verstärkt auf gewissen Social-Media-Plattformen unterwegs sind. In den letzten Jahren hat sich das ein bisschen geändert natürlich. Also auch immer ältere Leute oder Leute werden generell älter, sind natürlich auf den Plattformen. Bei mir aus meinem persönlichen Umkreis kenne ich zum Beispiel bei meinen Verwandten, Tanten, Onkeln, die alle auf Facebook sind und so weiter. Also da gibt es dann schon noch die Möglichkeit, aber es gibt wahrscheinlich nicht den gleichen Effekt, als wenn man jetzt eine jüngere Zielgruppe ansprechen würde, wo man dann viel mehr verschiedene Plattformen hat und viel mehr Möglichkeiten, genau.
Nutzen denn die Jüngeren wirklich mehr Plattformen oder ist im Moment tatsächlich einfach TikTok ganz weit vorne?
Ich würde sagen, unter den meisten ist wahrscheinlich TikTok und Instagram. Also dass es mittlerweile noch so ein Mix ist, aber natürlich sehr junge Generation, Gen Alpha, ist dann schon sehr aktiv auf TikTok. Die haben dann auch mittlerweile kein Instagram mehr. Aber ich würde nicht sagen, dass jeder alle Plattformen nutzt. Also zum Beispiel Twitch, wie erwähnt, ist sehr Gaming-fokussiert, ist diese Nerd-Culture-Bubble. Dann gibt's natürlich Plattformen wie Facebook, das kennen mittlerweile junge Generationen gar nicht mehr. Es gibt schon immer so ein, zwei Go-To-Plattformen, würde ich sagen, eventuell. Meistens ist es TikTok und Instagram. Genau, aber dass sie jetzt auf alle Plattformen unterwegs sind und man könnte hier die Audience auf jeder Plattform erreichen, ist immer schwierig. Also es ist sehr viel Testing, man muss immer schauen, wo habe ich die beste Performance, wo ist meine Community, wo hängen die Leute ab, die bei mir einkaufen, die ich haben will, und da muss man sich auf diese Plattform fokussieren.
Okay. Wie stelle ich mir sowas in der Praxis jetzt vor, wenn ich so eine Kampagne angehen möchte? Jetzt für mich als Beispiel, ich gebe dir, was man natürlich auch weiß und glaube ich auch schon zigmal gehört hat, und was ja auch immer am Anfang oder bei den ersten Kampagnen vielleicht zu Diskussionen geführt hat, ist eben diese kreative Freiheit, die ein Creator da haben möchte, wie er das Produkt zeigt, vorstellt. Natürlich hat der Brand da seine Sorgen oder vielleicht auch manchmal Ängste, dass es irgendwie dann doch nicht so passt oder die Philosophie falsch rüberkommt. Oder wie entscheidet man sich überhaupt jetzt, was macht man da? Also wo macht man jetzt hier ein Unboxing, wo man den Schuh ganz frisch mit auspackt, wo wird er einfach mit in einem normalen TikTok-Video mit eingebaut und zeigt ihn so ein bisschen beiläufig. Wie entstehen solche Kampagnen, Ideen und Vorstellungen? Wie kann man sich so dieses Entstehen von der Kampagne dann am Ende auch mit der Kampagnenidee vorstellen?
Also an sich würde ich sagen, es ist super wichtig, dass man sich authentisch innerhalb von der Community positioniert. Also im Endeffekt möchte man als Supporter angesehen werden von dem Creator, von der Community, wirklich Bestandteil dieser eigenen Community werden. Und deswegen, wie erwähnt, ist auch dieser Brand-Creator-Fit immer super wichtig. Am besten ist dann auch, wenn der Creator wirklich als Educator über die Brand fungiert und dann wirklich die Leute sagt, okay, das sind die Produkte, das sind die Werte davon, etc. pp. Wie man das Ganze dann umsetzt, also es sollte auf jeden Fall ein Briefing geben, da sollten dann solche Sachen erwähnt werden, damit man solche Educator ausbildet, also was sind unsere Produkte, wofür stehen wir, was sind die Werte, es sollte aber auf keinen Fall ein Skript sein, das jetzt sagt, okay, sag dieses Wording und oder sag diesen Satz und so weiter, weil genau dieser kreative Freiraum ist ja, wovon Influencer Marketing lebt, es ist diese Authentizität, es ist dieser Trust an den Creator, und demnach sollten dann ja auf der einen Seite Brand Guidelines besprochen werden, Do's, Don'ts, das auf jeden Fall, aber es sollte nicht vorgegeben werden, okay, du solltest jetzt das sagen, aber wenn es natürlich um Content-Formate geht, die werden dann im Briefing hinterlegt, da wird dann gesagt, okay, wir erwarten von dir, sagen eine 3-Slide-Story, einen Reminder, ein Reel, das wird von der Brand vorgegeben, aber wie das Ganze dann konkret umgesetzt wird, das sollte auf jeden Fall dem Creator überlassen werden, einfach damit es jetzt nicht unauthentisch rüberkommt, damit es nicht irgendwie rüberkommt wie ein Billboard in der Wüste von Sahara, sondern dass es dann auch wirklich in den Content passt und in die Community und in die Bubble von diesem Creator passt.
Okay, vielen Dank. Jetzt komme ich mal so ein bisschen wieder aus der Performance-Ecke. Letztendlich geschossen, letztendlich am Ende von der Customer Journey steht eben oft irgendwie eine Endkundenaktion, eine Intensivierung, um wirklich den Kauf, die Kaufentscheidung wirklich final abzuhaken. Wie ist denn da der Umgang? Soll der Influencer noch irgendwo, ist natürlich auch natürlich abhängig vom Briefing, von der Kampagne, wie das nach außen auch wirken soll. Aber wie ist der Umgang mit der Influencer hält noch einen Gutscheincode am Ende hin, den am besten noch exklusiv verkauft? Nur Fans und Follower von mir können den jetzt sehen und ich habe von dem Brand diesen Gutscheincode bekommen. Hat es Schule gemacht? Wird davon abgeraten oder kommt es drauf an?
Ich würde sagen, es ist tatsächlich Daily Doing im Influencer Marketing, dass man Gutscheincodes und Rabatte an die Community weitergibt. Generell natürlich auch, damit der Community was gegeben wird. Ne? Damit nicht nur dem Creator was gegeben wird, okay, du bekommst irgendwie eine Vergütung von uns, sondern man will ja auch der Community was geben. Man will sich ja authentisch innerhalb einer Community platzieren. Man will als Trustful Partner angesehen werden. Und ist Teil dieser Community und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man auch hier einfach diese Incentives hat, was natürlich dann im Endeffekt dann auch nochmal den Vertrieb fördert. Genau, aber wirklich, wie gesagt, Daily Doing. Jeder Creator wird mit einem persönlichen Rabattcode ausgestattet und oft wird dann auch über diese Rabattcodes getrackt.
Wie hat sich das entwickelt? Also habe ich auch wahrgenommen, wir kommen so ein bisschen noch gleich zur Historie von dem ganzen Kanal, weil wir aber gerade eben sind bei der Intensivierung am Ende. Für die User, für die Follower oder Verbraucher dann letztendlich am Ende, wie nehmen die solche Aktionen auf? Ist denen mittlerweile klar, okay, da fließt bestimmt auch Kohle oder das ist jetzt eine Werbeaktion, aber der Creator steht tatsächlich hinter dem Produkt und okay, der hat halt seinen Gutscheincode und der wird bestimmt auch irgendwo was im Hintergrund laufen an Provisionen oder wie auch immer oder Honorar für die Verbraucher da draußen. Ist es mittlerweile den Followern klar?
Das wird in der Regel immer sehr offen von den Creator kommuniziert, dass es hier jetzt eine Vereinbarung gibt. Zum Beispiel, es gibt ein Twitch-Placement, dann läuft dann hier der Partner für einen Monat und sagt so, okay, hey, wenn es dann auch von den Zahlen für die passt, dann haben wir die hoffentlich länger als Partner. Und es ist wirklich sehr transparent, wie die Creator da mit ihrer Community umgehen. Sie sagen jetzt natürlich nicht, okay, was jetzt hier vergütet wurde am Ende des Tages. Aber auch die Community freut sich natürlich über neue Partner, weil das zeigt, hey, der Creator wird unterstützt, der bekommt Support, und das ist dann auch am Ende des Tages gut für die Follower und für die Community.
Okay, hast du da das Gefühl, an Anfang hat man versucht, so Produkte, ich sag mal, gibt es ja kaum noch den Begriff Schleichwerbung, das unterzumogeln, bis dann irgendwie die Verbraucher dann reagiert haben und sagen, okay, das kaufe ich dir nicht ab, dass du das Produkt wirklich jetzt aus freien Stücken hältst, da läuft doch was. Das, glaube ich, hat sich so über die letzten Monate, Jahre schon auch eben zu dem Punkt, wo du gerade erzählt hast, dass offen kommuniziert wird, musste sich schon, glaube ich, dahin entwickeln. Oder habe ich das falsch wahrgenommen?
Naja, ich würde sagen, am Anfang war natürlich Influencer Marketing wie der Wilde Westen. Es war wenig reguliert. Es war sehr viel Intransparenz da. Das Ganze hat sich aber auch über die Jahre hinweg jetzt sehr ins Positive entwickelt. Also wir haben Werbekennzeichnungen generell. Wie erwähnt, Creator freuen sich über neue Placements, geben das transparent an die Communities weiter. Aber ja, natürlich, es war ein sehr neuer Markt. Influencer Marketing an sich als Branche ist sehr neu. Und da gab es natürlich dann auch teilweise, ja, shady Schleichwerbung in Anführungsstrichen am Anfang. Aber das hat sich jetzt über die Jahre gelegt und wir sehen das so gar nicht mehr.
Okay, ja, genau, also so kann ich es auf jeden Fall auch wahrnehmen. Vielleicht jetzt von meiner Seite aus noch, um die Kanäle zu verknüpfen. Es ist ja auch immer wieder im Marketing-Mix immer wieder eine Herausforderung, dass natürlich die Experten in ihren Silos letztendlich sitzen. Werden auch Kampagnen gemacht, wo man jetzt mit Influencer speziell wirklich auf das Produkt, die Marke aufmerksam macht, versucht wirklich die Leute erstmal in den Shop auf die Bestellstrecke zu bringen und letztendlich da erst mit der Intensivierung letztendlich rausgeht, was wir dann meiner Meinung nach auch dann gut mit anderen Kanälen mixen könnte, dass man letztendlich gerade in der Zeit dann irgendwelche Cashback oder Loyalty-Punkte jetzt auf Payback oder Deutschlandcard oder sonstigen Portalen erhöht, wurde vielleicht auch der Influencer darauf aufmerksam macht, dann darf man ihn natürlich aber auch nicht in der Performance vergüten, weil die schickt er woanders hin. Habt ihr oft solche Synergien oder nimmst du aktuell das so wahr, dass wenn ihr mit den Advertisern spricht, dass ihr dann auch wirklich mit diesem Silo-Influencer-Marketing sprecht?
Ich würde sagen, teils, teils. Einige Kunden involvieren uns da komplett in den Marketing-Mix, dass wir da auch wirklich auf den kompletten Funnel schauen, dass wir sehen, okay, wie können wir uns da integrieren? Wie du erwähnt hast, eine Branding-Maßnahme, wenn wir sagen, okay, wir wollen Brand Awareness schaffen, und dann werden die wirklich im Shop abgeholt. Dann gibt es dort Retargeting, dann gibt es genau verschiedene Incentives. Zum Beispiel bei einem Kunden haben wir auch eine Art Get-the-Look-Page. Da ist dann so, wenn die Leute auf der Website sind, können die direkt die Influencer sich anschauen, die Outfits von diesen Influencern anschauen, direkt diesen Look shoppen von den Creatoren. Und das ist dann auch eine sehr coole Möglichkeit der Integration. Aber genau, das ist immer sehr abhängig vom Kunden. Also teilweise ist es natürlich auch sehr silomäßig, dass wir wirklich uns nur auf Influencer-Marketing fokussieren und wir haben wirklich mit den anderen Touchpoints eher weniger zu tun. Aber dann gibt es Kunden, die setzen das sehr cool um und da sind wir dann auch beteiligt.
Ja, das wäre auch gleich so ein bisschen meine nächste Frage. Wo siehst du denn aktuell deine Herausforderungen, wenn jetzt jemand den Kanal, sag ich mal, neu öffnen möchte, neu ausprobieren möchte, in Gesprächen mit Advertisern, tatsächlich aus allen Ordnungen, aus dem mittelständischen bis zu großen Konzernen? Was hast du hier letztendlich schon erlebt? Was sind tatsächlich vielleicht auch Irrglauben, falsche Vorstellungen? Ich meine, der Klassiker ist natürlich, man geht ins Influencer-Marketing rein, erwartet, der hält das Produkt in die Kamera und sagt, es ist gut, auch mit Incentive, und man erwartet sich eine unglaubliche Conversion Rate und unglaubliche Performance, die dann passiert. Das war ja auch, was insgesamt diese ganze Diskussion, sind denn Influencer auch, können die Affiliate sein, kann das überhaupt Performance, aber vielleicht, wo du auch auf falsche Vorstellungen in Plattformen oder letztendlich gestoßen bist, da kannst du gerne mal so ein bisschen aus deinen Erfahrungen erzählen.
Ja, leider ist es tatsächlich immer noch so, Tom, dass teilweise gibt es Kunden oder es ist einfach diese Erwartungshaltung da, dass okay, ich buche mir jetzt einen großen Creator und dann kommen die Umsätze nur so rein und Q4 ist gerettet. Leider ist es nicht so. Und das ist auch ein Punkt, der muss immer wieder weitergegeben werden, dass einfach Influencer-Marketing eine langfristige Strategie ist. Es bedarf langfristige Kooperation mit Creators, ne? Weil oft ist es so, Creator bei den ersten zwei Content-Paketen gibt es noch keine Performance, aber dann ab dem dritten, vierten, fünften Content-Paket geht es dann hoch, weil sich einfach Communities an ein Placement gewöhnen, an einen Partner. Es ist nicht so ein One-Off-Ding, sondern die wissen, okay, hier gibt es Loyalität, das ist ein echter Partner und es dauert einfach eine gewisse Zeit. Und demnach bin ich auch generell ein sehr großer Fan von langfristigen Kooperationen, aber an sich ist ja Influencer Marketing auch eine langfristige Strategie. Also es bedarf sehr viel Testing, vor allem am Anfang. Man darf jetzt nicht irgendwie erwarten, dass man innerhalb des ersten Monats, wenn es davor noch kein Influencer Marketing gab, dass man jetzt hier großartig Umsätze generiert. Ne? Es ist sehr viel Testing. Man muss sich anschauen, wo ist meine Community, wie erreiche ich diese Community, mit welchen Creatoren, welche Subgroups von diesen Communities gibt es. Deswegen, ja, man muss diese Communities verstehen, man muss wissen, wo sie sind. Es ist sehr viel Testing und wie vorher auch erwähnt, der kreative Freiraum. Das ist auch bei manchen Kunden, bei manchen Partnern teilweise schwierig. Die wollen das Zepter nicht komplett aus der Hand geben und sagen dann, ja, ich will aber, dass meine Brand Guidelines, meine Marketingkommunikation, so wie ich es in der TV-Werbung stehen habe, dass die auch so vom Influencer gesagt wird. Da muss einfach die Erwartungshaltung abgeändert werden, weil am Ende des Tages sind es Privatpersonen. Es ist zwar immer noch ein B2B-Kontext, aber es sind persönliche, also private Personen mit eigenen Werten, mit eigenen Gedanken und mit einer eigenen Community. Und demnach muss einfach hier dieser kreative Freiraum gewährleistet werden.
Vielleicht nochmal zu den Plattformen. Wie kann man sich das letztendlich vorstellen? Supporten die Plattformen ihren Creatoren in dieser, ja, in ihren, ihr eigenes Ding zu machen, also auch praktisch ihr eigenes Marketinggeld zu verdienen? Das heißt, oder werden hier letztendlich versucht, Kontrolle zu schaffen, vielleicht sogar einen Teil vom Kuchen abzubekommen durch, ja, letztendlich, umzusetzen, technisch das Tracking schwierig zu machen oder gar unmöglich zu machen, vielleicht auf eigene Weise. Also was gibt's für, wo verbindet vielleicht eine Plattform Advertiser mit Creatern, wollen aber dann ein Stück haben, wollen die Kontrolle haben, wer bewirbt hier was? Bei Twitch, diese sind ja auch da sehr aktiv. Und was findest du gut oder was macht dich jetzt hier als, ja, als externe Agentur, als freie Agentur, losgelöst von jeglichen Plattformen? Was macht dir da das Leben schwer oder wo supporten uns da hier die Plattformen?
Also ich muss sagen, wir haben so an sich gar keine negative Erfahrung mit Plattformen, dass die Kontrolle ausüben wollen über die Werbeaktivitäten, die wir auf diesen Plattformen machen. Im Endeffekt hat jede Plattform ja eigene Paid Social Optionen, die können dann ausgespielt werden, aber was dann die Creator mit einzelnen Partnern verhandelt, das sind meiner Meinung nach die Plattformen sehr offen. Klar gibt es gewisse Werbekennzeichnungen, es gibt gewisse Richtlinien, die man einhalten muss, wie zum Beispiel, man darf keine Copyright-Music verwenden, man muss gewisse ethische Aspekte natürlich beachten, aber ansonsten sind die Plattformen sehr gute Partner für uns, sind ja auch stetig im normalen Austausch mit Twitch, Meta und Co. Und demnach gab es aber hier noch nie Probleme, dass die gesagt haben, hey, gib mir was vom Kuchen ab, ich will ja auch ein Stück davon haben.
Okay, wie denkst du, wird sich der ganze Kanal entwickeln? Wird es für dich vielleicht kurz- bis mittelfristig stehen irgendwelche signifikanten Veränderungen bevor? Denkst du, wie wird sich die Community mit den Generationen ändern, vielleicht auch im Verhalten? Bedarf es auch wirklich aktuell irgendwelchen großen Veränderungen? Oder würdest du sagen, so wie es jetzt erstmal läuft, wird es bleiben? Auch die Plattformen hat jeder hat da so ein bisschen seinen Platz gefunden, oder wird es wieder eine Veralterung geben, wie jetzt ein Facebook und irgendwie ein neuer Player dringt auf den Markt? Oder wie ist denn da so aktuell deine Einschätzung? Lass mal in die Glaskugel gucken.
Ja, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. An sich ist Social Media sehr schnelllebig. Man hat ständig neue Algorithmen, neue Plattformen, die aufkommen, die wieder gehen. Komplette Communities, die verschwinden und nie wieder aufzufinden sind. Deswegen, es ist auf jeden Fall ein Blick in die Glaskugel. Was ich aber denke, ist, es wird weiterhin einen Shift in Richtung Performance Creator geben, also Nano- und Macro Creator, weil der komplette Performance-Erfolg einfach von diesen Creatoren stemmt oder einfach der Großteil des Performance-Umsatzes von diesen Creatoren stemmt. Und das war jetzt auch im letzten Jahr schon so. Davor war es eher im Midi-Micro-Bereich und seit nicht allzu langer Zeit wird jetzt auch sehr stark von verschiedenen Brands auf Nano-Creator gesetzt. Also Nano ist dann wirklich 1 bis 5.000 sehr kleine Creator. Und ich glaube, das wird sich noch weiterentwickeln, so in diese Richtung. Ich denke aber auch, KI wird auch ein sehr integraler Bestandteil dann von Scouting-Prozessen sein, von zum Identifizieren von verschiedenen Clustern, von Communities und so weiter. Das ist aber auch, wie gesagt, KI entwickelt sich auch genauso schnell wie Social Media. Und da kann man auch nur erahnen, was passieren wird. Aber es bleibt auf jeden Fall sehr spannend. Wir benutzen jetzt aktuell schon bei unserem Scouting, bei Community Identification, beim CRM nutzen wir auch schon sehr intensiv KI. Und genau, ich habe jetzt auch also alle Major Tools, die man im Influencer-Markt nutzen kann, die wurden jetzt auch innerhalb letzter Zeit alle mit KI ausgestattet. Also es gibt sehr viel Bewegung im Markt und genau, das ist sehr spannend, was sich da noch entwickelt wird.
Ja, da ist natürlich auch spannend, aber das ist natürlich wieder die Creator-Seite, was jetzt natürlich durch KI an, wer was kreiert hat, also hat jetzt der Creator nur noch die Aufgabe reingegeben und was am Ende kommt, das wird, denke ich, viel Hybrid sein. Du hast ja eingangs schon gesagt, auch da haben wir spannende Cases oder Erfahrungen schon gemacht mit virtuellen Influencern, die natürlich dann auch viel jetzt sich über KI, mit KI letztendlich leben oder deren Intelligenz KIs natürlich auch gestaltet worden sind dadurch. Und das ist natürlich super, super spannend. Und vielleicht tatsächlich jetzt auch an der Stelle, ich gebe ja nämlich immer den Gast auch entsprechend in den Werbeblock. Das ist diesmal ja sehr einfach mit MyExpose 360. Das heißt, ihr habt jetzt gehört, für die Advertiser, die zuhören, falls ihr jetzt da einen Experten braucht fürs Influencer-Marketing, dann meldet euch bei uns, meldet euch bei den Simon und ja, mehr glaube ich, da gibt es noch nichts zu sagen. Oder Simon, hast du noch irgendeinen Aufruf für die Advertiser-Zuhörer da draußen?
Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Genau, also wenn ihr Influencer-Marketing ausprobieren wollt, sehr gerne, wir sind für euch da. Schreibt den Tom, schreibt mir, schreibt der Mike's Post. Einen letzten Punkt aber von mir tatsächlich noch, der mir gerade einfällt. wenn auch Influencer-Marketing-Experten zuhören. Wir machen aktuell einen Trend-Report, wo wir uns anschauen, wie entwickelt sich Influencer-Marketing weiter, was sind die neuen Trends dann in 2025. Nehmt sehr gerne an der Umfrage teil. Ich glaube, Tom, du kannst das Ganze verlinken. Genau.
Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Ja. Und genau, tatsächlich jetzt noch ganz was anderes, ein Aufruf oder dran zu denken, die jetzt aktuell auch frisch die Folge anhören, ist noch ein bisschen hin. Am 18.11. ist die Affiliate Conference in Hilton in München. Und wie auch schon in den vergangenen Jahren wird das Abschlusspanel dort ein Affiliate Talks Live-Aufnahme letztendlich sein und bin dadurch logischerweise vor Ort. Und ja, holt euch da die Tickets und dann sehen wir uns dort. Und das war es auch dann mit der heutigen Ausgabe. Und Simon, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights. War super spannend. Ich glaube, man hat es auch in den Fragen gehört. Also vieles war ich tatsächlich jetzt auch neugierig. Und wir haben ja viele Kontakte, auch viele gleiche Kunden. Aber ja, der Austausch ist dann doch immer auf jeden Fall ganz, ganz spannend vom Affiliate Account Manager zu dir als ja, Influencer Manager.
Das auf jeden Fall.
Vielen Dank und an die Zuhörer, ciao, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dankeschön, ciao.